Eine verhängnisvolle Einladung. Eine ganze Woche lang gingen wir fast jeden Nachmittag Blumen verkaufen und unser Besitz vermehrte sich zusehends. Wir trafen keinen ganz so netten Menschen mehr wie den Vogelmann, aber eine Reihe von Leuten schienen doch an unseren Blumen Gefallen zu finden und kauften welche. Unsere Sträuße sahen jetzt auch besser aus, weil wir sie über Nacht ins Wasser stellten, anstatt sie gleich zu verkaufen. Ja, der Korb mit den frischen Wald- und Wiesenblumen durfte sich sehen lassen. Wir zogen Terry ins Vertrauen und er hatte gar nichts einzuwenden. Im Gegenteil, er half uns sogar recht viel, denn er hatte die Gabe, die richtigen Formen und Farben aufs Vollkommenste zusammenzustellen. Damit Tante Margret die Blumen nicht sehe, verwahrten wir sie in einem Kessel bei der Öffnung in der Hecke. Manchmal kam Terry abends spät und fügte einige seiner Funde zu den unseren hinzu. Wir hatten ihm als ein Zeichen der Freundschaft die Lücke gezeigt und er kroch hinein und hinaus wie ein Wiesel und ließ manchmal Botschaften für uns zurück, die er in die Apfelzweige steckte. Seine Rechtschreibung war zweifelhaft, aber das störte uns nicht im geringsten. Außerdem hatten wir eine Geheimsprache erfunden für den Fall, dass Onkel Peter je einen Zettel entdecken sollte, wenn er nach den Hühnern sah. Vor Tante Margret fühlten wir uns ganz sicher. Sie ging nie in den Obstgarten. Des Öfteren fanden wir am Morgen ein Streifchen Papier, auf dem Folgendes zu lesen stand: Komm zu V, nehmt 000000 mit. Das bedeutete, dass Terry uns bei der Indianerhütte erwartete. Mit reichlichem Proviant und wenn Terry befahl, gehorchten wir. Tante Margret hatte den aussichtslosen Kampf, mich zur Hausarbeit heranzuziehen, beinahe aufgegeben und ich entwickelte eine große Begabung, mich meinen Pflichten zu entziehen. Wenn ich je wegen ihrem müden und ziemlich traurigen Gesicht Gewissensbisse verspürte, dann gelang es mir, sie zu unterdrücken, sobald ich durch das Loch in der Hecke geschlüpft und wieder im Freien war. Gegen Ende der Woche, als wir beim Mittagsmahl saßen, bemerkte meine Tante: Philipp und Ruth, ich gehe heute Nachmittag aus und werde kaum vor 6 Uhr zurück sein. Ihr könnt euer Vesperbrot mitnehmen und erst zum Abendessen heimkehren, wenn ihr wollt. Und ob wir es wollten, vor Freude tauschten wir unserem Tisch Fußtritte aus. Zu wem gehst du, Tante? Erkundigte sich Philipp, der stets höflich Anteil an anderer Leute Angelegenheiten nahm. Zu einer alten Freundin von mir, die erst vor kurzem hierher gezogen ist, antwortete Tante Margret. Später möchte ich euch der Dame vorstellen. Sie hat Kinder sehr gern und hat oft nach euch gefragt. Sie hat auch eure Mutter gekannt. Wird sie uns ebenfalls einladen? Forschte ich mit großem Interesse. Ich ließ mich gern einladen. Es gab immer so gute Sachen zum Essen. Wenn sie es täte, müsstest du dich allerdings besser aufführen, als du es gewöhnlich tust, gab meine Tante trocken zurück. Ich runzelte die Stirn und rutschte vor Ärger auf dem Stuhl herum. Warum musste sie auch alle netten guten Dinge, wie zum Beispiel Einladung, mit solchen dummen Bemerkungen verderben? Selbstverständlich fühlte ich mich bei Fremden immer gut auf. Ich war viel zu schüchtern, um es nicht zu tun, und es machte mir Spaß, unter Erwachsenen zu sein, die unsere guten Manieren lobten. Eine angenehme Abwechslung für mich wenigstens. Nach dem Essen buxierte mich meine Tante in die Küche, um das Geschirr abzutrocknen, was ich mit Blitzeschnelle tat. Kaum war ich fertig, so verschwand ich von der Bildfläche. Tante Margret rief mir nach, ich solle das Geschirrtuch ordentlich aufhängen. Aber ich tat, als hörte ich nichts und stürmte zur Tür hinaus. Ich wusste, dass sie mich unmöglich einfangen konnte, denn ich war flink wie ein Wiesel und ich hoffte, sie würde bis zum Abend mein schlechtes Betragen vergessen haben. Die Einladung würde es ihr wohl aus dem Gedächtnis vertreiben. Philipp wartete bei der Lücke auf mich. Er hielt den Korb in der Hand und sah etwas ängstlich aus. »Komm rasch«, sagte er, »wir müssen möglichst weit weg sein, bevor Tante Margret aufbricht. Wir könnten ihr sonst begegnen. Wir haben ja ganz vergessen, sie zu fragen, wohin sie geht.« »Ach, ich glaube, sie geht in die Stadt hinunter«, erwiderte ich sorglos. »Ich habe gehört, wie sie Onkel Peter etwas davon gesagt hat, über jemand, den sie drunten an der Buchenstraße besuchen wolle.« »Vielleicht hat sie jemand anders gemeint«, warf Philipp ein. »Nein, nein«, antwortete ich zuversichtlich, »es ist bestimmt die gleiche Person. Sie geht nicht oft aus, um Besuche zu machen. Sie ist zu beschäftigt. Philipp kaute, gedankenverloren, an einem Grashalm. Sie hat immer viel Arbeit, nicht wahr? Meinte er schließlich. Manchmal denke ich, wir sollten ihr ein wenig mehr helfen, als wir es tun. Es ist doch im Grunde recht nett von ihr, uns bei sich zu haben. Wir sind ja nicht ihre Kinder. Ach, weiß ich, unterbrach ich ihn schnell, denn diese Art Gespräch behagte mir durchaus nicht. Ich helfe ihr manchmal mit Abtrocknen und Abstauben, und du machst Holz klein für Onkel Peter, und im Sommer pflücken wir Früchte, Enthülsen, Erbsen und dergleichen. Überhaupt sind wir nicht Erwachsene, und Kinder sollten in den Ferien nicht arbeiten müssen. Wir haben während des Schuljahres genug zu tun. Aber der Ausdruck auf Philipps Gesicht zeigte mir, dass er nur halb befriedigt war, deshalb wechselte ich das Thema so rasch als möglich. Wir folgten heute einer Landstraße, die hinunterführte zu einer Gruppe von recht hübschen einstöckigen Häuschen, in denen meist ältere Damen wohnten. Die Weißdornhecken standen in Blüte und die Zweige waren unter der Last der Blütenpracht gebeugt. Darunter wuchsen Butterblumen, Wicken, Taubnesseln, Ehrenpreis und Bärenklau in duftendem Durcheinander. Jedes einzelne Pflänzchen streckte sich der Sonne entgegen. Der Frühling stand nun auf dem Höhepunkt seiner Pracht. Die Vögel schmetterten ihre Lieder, als wollten ihre kleinen Kehlen bersten. Es war einer jener friedvollen Tage, an denen niemand erwartet, dass irgendetwas Unangenehmes geschehen könnte. So hatten wir nicht die leiseste Ahnung von der Wendung, die dieser Nachmittag einnehmen sollte, und waren völlig unvorbereitet darauf. Die alten Damen waren alle außergewöhnlich nett. Bei den ersten vier Häusern kaufte uns jedermann etwas ab, so dass mehrere kleine Silbermützen in unserem Beutel kamen. Die meisten älteren Damen verliebten sich nämlich auf den ersten Blick in Philipp und taten alles, was er wünschte. Vermutlich waren seine blauen Augen und seine höfliche, ernsthafte Redeweise daran schuld. Eine der Damen tätschelte ihn auf die Wange und nannte ihn kleiner Mann, was er gar nicht mochte, und eine gab jedem von uns ein Stück Schokolade, was wir sehr gerne mochten. Sie war eine rosige alte Dame und sie behauptete, Philipp erinnere sie an ihren Enkel. Er antwortete mit seiner süßesten Stimme, sie erinnere ihn an seine Großmutter, was sie mächtig freute und sie dazu bewog, ins Haus zu laufen und die Schokolade zu holen. »Philipp«, sagte ich streng, als wir außerhalb des Gartentores standen, »du hast Großmama seit Jahren nicht gesehen, und ich glaube nicht, dass du dich überhaupt noch an sie erinnern kannst.« »Oh doch«, antwortete er quietschvergnügt und schleckte an seiner Schokolade. Sie hatte weiße Haare und roch nach Mottenkugeln. »Aber diese hatte graue Haare und roch nach Hering«, widersprach ich. »Wenigstens das Haus roch. Sie war dabei, sich Heringe zu braten.« »Ach, du liebe Zeit«, sagte mein Bruder beschwichtigend, »das macht doch nichts. Sie konnte mich gut an Großmama erinnern, aus dem einfachen Grunde, weil sie eine alte Dame ist. Die gleichen sich doch alle. Komm, wir wollen essen.« Wir folgten einem kleinen Fußweg und setzten uns auf einen Zaun. Zu unseren Füßen breitete sich eine Wiese voll leuchtender Butterblumen aus, wo schläfrige braune Kühe wiederkäuten und faul mit den Schwänzen wippten. Wir kauten unsere Marmeladenbrote ebenso friedlich wie die Kühe ihr Gras und beinahe ebenso schweigsam, denn Philipp war im Grunde kein gesprächiger Junge. Er hatte stets über vieles nachzudenken, wie er mir manchmal erklärte, wenn ich mehr, als ihm lieb war, darauf losschwatzte. Nach beendeter Mahlzeit legten wir uns ins Gras und tranken an einer Röhre, aus der Wasser in den Straßengraben floss. Es war kein sonderlich gutes Wasser, mir schien es einen deutlichen Kuhgeschmack zu haben. Philipp trank ausgiebig und sagte dann, er hoffe nur, es seien nicht die Abwässer. Es war erst 4 Uhr und wir beschlossen, nochmals die Straße hinunterzugehen und unser Glück bei einigen weiteren Häusern zu versuchen. Wir wollten heute unser Möglichstes tun und morgen zu Terry und den Wäldern zurückkehren, denn wir hatten allmählich ein wenig genug vom Blumenverkaufen. Immerhin, es war ermutigend, solch gute Geschäfte zu machen. Als wir deshalb die Straße erreichten, näherten wir uns dem ersten Hause recht erwartungsvoll. Es war ein sehr hübsches Haus aus grauem Stein, lang und niedrig, mit bunten Blumenbeeten, die sich an die Hausmauern anschmiegten. Es stand auf einer kleinen Anhöhe und auf der einen Seite dehnte sich eine Wiese mit rot und weiß blühenden Apfelbäumen aus. Wir trippelten den Fußweg hinauf, der vor der Tür zu. Unterwegs kamen wir an einem offenen Fenster vorüber und hörten den Klang von Porzellan und Frauenstimmen. Es schien hier eine kleine Damengesellschaft beim Kaffeetrinken zu sein, und kaffeetrinkende Damen sind meist recht guter Laune, wie Philipp weise bemerkte. Wir klingelten und die Haustür wurde sofort geöffnet. Eine junge Dame trat heraus und betrachtete uns erst einen Augenblick, bevor sie fragte, was wir wünschten. Als wir ihr unseren Korb hinstreckten und sie baten, einige Blumen zu kaufen, erschienen zwei lustige Grübchen auf ihren Wangen. Es war mir aufgefallen, dass manche Leute belustigt schienen, wenn wir sagten, wir seien Blumenverkäufer. Aber ich hatte nie recht begreifen können, warum. »Einen Augenblick«, sagte sie anstelle einer Antwort. »Ich will meine Mutter fragen, und dann müsst ihr hereinkommen und uns zeigen, was ihr gepflückt habt.« Sie verschwand wieder im Wohnzimmer, und wir hörten ihr fröhliches Lachen, als sie ihrer Mutter von uns erzählte. »Ein malerisches Pärchen, das sich als Blumenverkäufer ausgibt«, hörten wir sie sagen. »Der Junge hat ein Gesicht wie ein Engel. Und das Mädchen sieht aus wie eine kleine wilde Zigeunerin. Du musst sie selbst sehen. Mutter, ich führe sie gleich herein.« Sie erschien zum zweiten Mal im Türrahmen und streckte uns einladend die Hand entgegen. »Kommt herein und zeigt meiner Mutter und Tante euren Korb. Ich bin überzeugt, sie kaufen euch gern einige Schlüsselblumen ab. Ihr sollt auch ein Stück Kuchen haben. Wir sind gerade am Kaffee trinken.« Wir folgten ihr nichts ahnend und dann blieben wir wie angewurzelt auf der Schwelle stehen, vor Entsetzen gelähmt. Um einen kleinen Tisch am Fenster standen vier Sessel, so dass die Damen uns den Rücken zukehrten. Auf dem ersten Stuhl saß eine schlanke ältere Dame, die jedenfalls die Mutter war, denn sie schenkte ein. Neben ihr saß die Tante. Und weiter stand da der leere Stuhl, der dem Fräulein gehörte. Und daneben stand ein Lehnstuhl mit hohem Rücken und breiten Armpolstern, aus dessen Tiefe die ganz unverkennbare Stimme meiner Tante ertönte. »Das kleine Mädchen ist sehr widerspenstig«, ließ sich die Stimme in vertraulichem Ton hören. »Ich werde nur zu glücklich sein, wenn seine Mutter kommt und es mir abnimmt.« »Lauf«, flüsterte ich Philipp ins Ohr. »O Phil, lauf rasch!« Aber Philipp in seiner gewohnten langsamen Art hatte noch nichts begriffen, was geschehen war. Er stand da und blinzelte, als hätte er einen verwirrenden Traum. Ich wusste, dass es einige Minuten dauern würde, bis er sich entschloss, davonzulaufen, und dann würde es zu spät sein. Deshalb suchte ich fieberhaft nach einem anderen Ausweg. Es bestand eine einzige magere Hoffnung. Wenn wir ins Zimmer traten und uns hinter dem Stuhl meiner Tante aufstellten, würde es ihr ohne außerordentliche Verrenkungen ganz unmöglich sein, uns zu sehen. Denn der Lehnstuhl war sehr breit. Wenn wir genötigt waren zu sprechen, würde sie uns allerdings erkennen. Immerhin, es war unsere einzige Chance. Als deshalb das Fräulein uns aufforderte, hereinzukommen und sich sichtlich wunderte, warum wir zögerten, ergriff ich Philipp bei der Hand und führte ihn geradewegs zum einzigen sicheren Punkt im Zimmer. Die alte Frau Scherrer und ihre Schwester lächelten uns zu und versuchten es uns gemütlich zu machen. Frau Scherrer streckte die Hand nach einem Sträußchen Schlüsselblumen aus, ich machte zwei Schritte in ihre Richtung, lehnte mich vornüber, warf es ihr zu und huschte in mein Versteck zurück, wie ein aufgescheuchter Hase in seinen Bau. Das Mädchen betrachtete uns verwundert, denn an der Tür hatten wir gar nicht schüchtern ausgesehen, und jetzt fühlten wir uns so seltsam auf. Philipp stand da wie eine Marmorsäule mit offenem Munde, als sähe er Gespenster. »Was für schöne große Blumen«, lobte Frau Scherrer und musterte die Sträußchen. »Wir sollten auch auf die Suche nach solchen gehen. In welcher Gegend habt ihr diese Schlüsselblumen gepflückt, Kinder?« Totenstille. Keines von uns wagte zu sprechen. Ich hörte ein Rascheln im Lehnstuhl, als ob meine Tante sich umdrehen und diese merkwürdigen, stummen Gestalten hinter ihrem Rücken in Augenschein nehmen wolle. Wenn ihr Kopf plötzlich über der Stuhllehne erschiene, müsste ich laut herausschreien. Das wusste ich. Deshalb antwortete ich in heiserem Flüsterton. »In der Mulde, am Bach.« »Am Bach«, wiederholte Frau Scherrer. »Ja, das hätte ich wissen können, dass diese in der Nähe des Wassers wachsen. Freilich will ich ein Sträußchen kaufen. Hole mir meinen Geldbeutel, Isabel, und gib den Kindern ein Stück Kuchen, bevor sie weitergehen.« Das Mädchen hielt uns einen Teller hin, doch um ihn zu erreichen, hätten wir ins Blickfeld unserer Tante treten müssen. Wir schüttelten verzweifelt den Kopf und warfen ihr flehentliche Blicke zu, aber sie dachte wohl, wir wollten nur höflich sein. »Kommt doch«, sagte sie lachend, »es ist sehr gutes Gebäck.« Hoffnungslos machte ich zwei Schritte nach vorn und streckte mich, um zwei Stücke zu erwischen. In diesem Augenblick sah ich, wie der Hut meiner Tante sich bewegte, und ich machte einen Satz nach hinten. Dabei stieß ich gegen einen kleinen Kuchenständer und warf ihn um. Da geschah es, dass der Kopf meiner Tante ganz um die Lehne des Sessels kam. Sie erblickte mich. Ich kann mich nur noch verschwommen an das erinnern, was dann folgte. Mit einer Stimme, die mich an ein Nebelhorn mahnte, hörte ich meine Tante fragen: »Philipp und Ruth, was soll das bedeuten?« Und ich hörte Frau Scherrer sagen: »Heb sie schnell auf, Isabel. Sie liegen ja mit der bestrichenen Seite nach unten über den ganzen Teppich verstreut.« Ich sah Philipp einen Schritt rückwärts machen und über Isabel stolpern, die die Brötchen aufhob, und ich bemerkte, dass ihr Gesicht aussah, als unterdrückte sie mühsam das Lachen. Ich entsinne mich, dass jedermann sich bei jedermann entschuldigte und dass meine Tante ein um das andere Mal versicherte, sie könne das alles nicht verstehen. Frau Scherrer aber bat, sie solle es sich doch nicht so zu Herzen nehmen und wir sollten die ganze Geschichte vergessen. Das nächste, woran ich mich erinnere, nachdem sich das Durcheinander etwas gelegt hatte, ist, dass unsere Tante uns ankündigte, sie würde uns nach Hause bringen und äußerst streng bestrafen. Zuvor aber sollten wir Frau Scherrer sagen, wie leid es uns täte, dass wir uns so schlecht aufgeführt hatten. Philipp hatte sich inzwischen wieder fassen können. Er trat sofort vor und schaute Frau Scherrer ins Gesicht. Es tat ihm aufrichtig leid, dass er eine so nette Kaffeestunde verdorben hatte, umso mehr, als Tante Margret so selten ausging. Und er sagte das auch so ernsthaft und höflich, dass jedermann entzückt war. Sogar meine Tante schien erfreut. Und wenn sie es nur dabei hätte bewenden lassen, so hätte alles ein friedliches Ende nehmen können. Aber sie wandte sich nun mir zu und fragte kühl, was ich zu sagen habe. Ich begreife bis zum heutigen Tag nicht, weshalb ich so fürchterlich aufgebracht war, doch während Philipp sprach, hatte ich bei mir selber ausgemacht, dass meine Tante ein Idiot sei. Es war doch gar nicht nötig gewesen, uns zu erkennen. Wir hätten es uns auf keinen Fall anmerken lassen, dass wir zu ihr gehörten, und dann hätte niemand etwas gewusst. Deshalb, folgerte ich, war sie selber an allem schuld. Und nun wurden wir beschuldigt, wir seien ungezogen. Und dazu vor allen Leuten. Und wir waren doch gar nicht ungezogen. Weshalb sollten wir nicht Blumen verkaufen? Man könnte ja meinen, wir würden stehlen. All dies schoss mir durch mein widerspenstiges kleines Herz, während meine Tante mich anredete. Als Antwort bohrte ich meine Hände in meine Taschen und stampfte mit meinen schmutzigen Schuhen auf den schönen Teppich. »Es tut mir kein bisschen leid«, legte ich los. »Wir tun nichts Unrechtes und niemand hat uns unartig genannt, bis wir dich angetroffen haben. Wir haben das Geld verdient und es gehört uns, und wir werden weitermachen mit Verkaufen, wenn es uns passt. Du verdirbst immer alles, Tante Margret.« Meine Tante wurde ganz weiß. Nie, auch nicht in meinen schlimmsten Augenblicken zu Hause, hatte ich so zu ihr gesprochen. Und da brachte ich nun in einem fremden Wohnzimmer Schande auf uns alle. Ich fühlte mich plötzlich elend und zu Tode erschreckt und flüchtete in den Garten, während sie alle dort saßen und einander entsetzt anschauten. Ich wollte fortstimmen, sagte mir aber, dass sie denken würde, ich laufe davon, und ich war doch viel zu stolz, um davon zu laufen. Ich marschierte deshalb heimzu, die Hände in den Taschen, hoch erhobenen Hauptes. Ich wusste, dass meine Tante und Philipp hinter mir den Hügel herabkamen und tat deshalb, als ob ich pfeife. Es war mir aber zu miserabel zumute, um es lang auszuhalten. Als ich zu Hause ankam, stellte ich mich ans Küchenfenster und starrte hinaus. Wieder versuchte ich zu pfeifen, ich wollte dreinschauen, als ob nichts geschehen sei und als ob es mir Schnuppe sei, wenn etwas geschehen war. Vor allem wollte ich niemals klein beigeben und gestehen, es tue mir leid. Meine Tante kam langsam herein wie jemand, der sehr, sehr müde ist. Sie durchquerte den Raum, blieb neben mir stehen und schaute ebenfalls zum Fenster hinaus. Ruth, sprach sie endlich mit schleppender Stimme. Ich strafe dich nicht, weil es nicht viel zu nützen scheint. Aber ich habe mir auf dem Heimweg alles überlegt. Ich scheine dich nicht meistern, noch dich recht erziehen zu können. Es bleiben dir jetzt noch 10 Tage Ferien. Und dann, wenn man dich aufnehmen kann, werde ich dich in ein Internat schicken. Deine Mutter schlug dies schon an Weihnachten vor, aber damals wollte ich dich noch behalten. Natürlich wird es eine große Mehrausgabe für uns bedeuten, aber irgendetwas muss geschehen. Ich kann dich nicht länger so selbstsüchtig und eigensinnig und unerzogen aufwachsen sehen. Sie wandte sich ab, ohne mir einen Blick zu schenken, und ich fuhr fort, aus dem Fenster zu starren. Um mich stürzte eine ganze Welt zusammen. Wie gerne wäre ich zu Philipp geeilt und hätte mein Gesicht in seinem Pullover vergraben und geheult wie früher, als ich noch ein ganz kleines Mädchen war. Aber Philipp war sofort zu Bett geschickt worden und ich war allein. »Ich werde nicht gehen«, erklärte ich mit einer Stimme, die herausfordernd klingen sollte, aber bloß dünn und unsicher tönte. »Man wird dich nicht um deine Ansicht fragen«, erwiderte meine Tante ruhig. Ein langes Schweigen folgte. Ich stand regungslos und überlegte fieberhaft. Dann sprach ich nochmals mit derselben leisen, zittrigen Stimme, die sich so sehr anstrengte, stolz zu klingen. »Also gut. Ich werde davonlaufen und nicht mehr zurückkommen.« Und damit rannte ich schnurstracks zur Tür und auf die Straße hinaus. Meine Tante schenkte mir keine weitere Beachtung. Es war noch zu früh, und ich war oft in hellem Zorn so davongestürmt. Zweifellos würde ich vor der Nacht zurückkehren. Sie seufzte schwer und ging langsam auf ihr Zimmer.